Hi, ich bin Katharina.
Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
Die spinnen, die Briten.
Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten?
Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast.
Und heute geht es natürlich um das EM-Finale. Ich glaube, ich habe seit 2006, wo Italien Deutschland im Halbfinale rausgehauen hat, nicht mehr so doll mitgefiebert bei einer Fußballmeisterschaft wie jetzt gerade für England. Tut mir auch sehr leid für alle aus Deutschland, die jetzt zuhören. Aber 55 Jahre ohne Titel, erstes Mal Finale in einer Europameisterschaft für die Engländer. Und es hätte einfach so schön sein können. Sie wollten es einfach so sehr und deswegen wollte ich auch gerne, dass es nach Hause kommt. Ich hätte denen das wirklich gegönnt, obwohl ich sagen muss, dass ich so ein bisschen abgeschreckt war durch diese fiesen Reaktionen von den Fans und die Buhrufe bei den Nationalhymnen und so. Ich finde, die haben sich einfach nicht gut benommen. Aber darauf gehen wir auf jeden Fall später noch ein.
Genau, wir haben uns natürlich auch Fußballexperten ins Team geholt. Wir haben einen britischen Fußballexperten interviewt, von dem hören wir später. Und natürlich auch einen deutschen Fußballexperten, und zwar Trommelwirbel. Gerhard Delling. Tada. Hallo.
Hallo.
Und die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Er ist nicht nur Fußball, sondern Allgemeinsportexperte und hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen zu helfen, den Fußball zu verstehen.
Ja, er ist nicht nur Sportexperte, sondern Experte, was alles angeht.
So ist es. Endlich hast du es erkannt.
Ja, dass wir mal zusammen Fußball machen, ne?
Ja. Aber ich musste ja schon gleich im ersten Satz widersprechen.
Oh je.
Weil du gesagt hast, du hattest gehofft, dass der Fußball nach Hause kommt. Also ehrlich gesagt, das Ding war noch nie in
Essen. Doch, 1966.
Ja, das war der WM-Pokal. Aber das war auch noch der alte übrigens. Aber der neue, der ist auch noch nie da gewesen. Und den EM-Pokal haben sie sowieso noch nie gewonnen.
Nee, das stimmt.
Wir haben natürlich auch uns einen englischen Experten im Fußball, den Kaya, rangeholt. Er schreibt für ein Fußballmagazin und ist dort der Arsenal-Reporter. Das heißt, er kennt die ganzen Spieler und alles rund um den Fußball. Und wir haben ihn mal gefragt, was denn eigentlich It's Coming Home so für die englischen Fans bedeutet.
So It's Coming Home is like, it was a song in the 90s, in Euro 96, which I think the German team actually sung.
It's Coming Home ist ein Lied, das bei der EM 1996 gesungen wurde. Ich glaube sogar auch von den Deutschen, als sie gewonnen haben. Es wurde geschrieben von zwei Komikern und einem Musiker und wurde ein riesiger Hit hier in Großbritannien. Wir singen es immer bei Fußballmeisterschaften. 1996 fand die EM ja hier statt. Also hatten wir Stadien im ganzen Land gefüllt mit Fußballfans, die dieses Lied gesungen haben. Es macht sich ein bisschen lustig über diese Knapp-Vorbei-Mentalität von England und dass sie nur ein einziges Mal etwas Wichtiges gewonnen haben. Und das war 1966 und England will natürlich gerne zurück zu diesem glorreichen Moment. Mit It's Coming Home nehmen wir uns etwas selbst auf den Arm. Es geht eben darum, dass Fußball nach Hause kommt, weil wir hier meinen, den Fußball erfunden zu haben. Und wenn er dann zurückkommt, dann bedeutet das, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben und das beste Team in Europa oder sogar der Welt sind.
They are the best team in Europe, in the world, and therefore football will have come home.
Ja, jetzt kann man ja hören, es ist so eher so ein bisschen Trost auch manchmal, ein bisschen zynisch,
ja.
Dass die Engländer sich so trösten. Er hat ja gesagt, wir sind die nearly have been, also fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Und ich finde, dieser Song, der eben auch von Comedians verfasst wurde, einfach das auch verkörpert und das auch so ein bisschen Trost. Naja, wir haben es fast geschafft. Das ist doch auch schon mal was.
Ja. Das finde ich auch eigentlich so nett, wieder einfach so an den Briten. Dieses Lied zeigt einfach so, ich meine, 66, klar, haben sie gewonnen, aber danach einfach nichts mehr. Und du hörst so diesen ganzen Schmerz, aber auch so trotzdem diese Hoffnung irgendwie aus diesem Song raus. Wo hast du denn gestern geguckt eigentlich? In Deutschland waren wahrscheinlich alle für Italien, oder?
Ja, also ich habe dafür gesorgt, dass ich rechtzeitig mit dem Essen fertig war. Und dann habe ich sehr gespannt vor dem Fernseher gehockt und habe mich als erstes gewundert, ich habe dann immer geguckt auf die Zwischenschnitte, wie viele Menschen da drin waren. Irgendjemand hatte behauptet, es seien 65.000. Das fand ich erstmal schon ein bisschen erschreckend gegenüber all dem, was man ansonsten zum Beispiel so freischaffenden Künstlern antut oder überhaupt auch Sängern.
Ja.
Alles, was in der Kultur unterwegs ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es fast schon ein bisschen beleidigend, dass die da mit so vielen im Stadion sein dürfen. Aber ich, ehrlich gesagt, habe versucht zu zählen. Ich habe dann bei 66.270 aufgehört. Also es war garantiert nicht, oder?
Ja, ich glaube auch nicht, dass man so genau wissen kann, wie viele denn da jetzt drin waren, weil einige ja die Polizeiabsperrung durchbrochen hatten. Mhm. Und das Stadion gestürmt waren. Die hatten gar keine Tickets. Also das heißt, auch wenn man in der Halbzeit aufs Klo musste, musste man dann sein Ticket zeigen, damit sie die Leute wieder rausbekommen können.
Ah, krass.
Ja, auch das ist auch so ein Fakt. Ich kann das alles nicht so richtig verstehen, weil das darf natürlich bei so einem Finale eigentlich gar nicht passieren, dass es überhaupt möglich ist, dass da irgendwelche rüberkrabbeln können. Ich habe ja die Bilder gesehen. Das ist ja sehr hemdsärmlich. Es ist ja nicht irgendwie eine geplante terroristische Aktion gewesen, wo man davon hätte ausgehen können, dass da irgendwelche sich lange überlegt haben, wie sie es schaffen. Also das hätte erstens nie passieren dürfen. Und ich muss auch sagen, so für Folgeveranstaltungen finde ich das auch schwierig. Aber was ich ganz problematisch während der ganzen Europameisterschaft fand, hier gab es vorher Diskussionen auch mit Experten, Virologen beispielsweise, die gesagt haben, sie finden es eigentlich gut, dass jetzt mal wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, unter der Maßgabe, dass man daraus Erkenntnisse, neue Erkenntnisse gewinnen kann. Und ich fand das toll, die Erklärung fand ich super. Nur Erkenntnisse gewinne ich natürlich nur, wenn ich sie nicht nur vorher getestet habe, sondern danach auch nachvollziehen kann, wie viele haben sich denn jetzt tatsächlich während dieser Veranstaltung angesteckt und kann ich das hochrechnen auf andere Veranstaltungen? Ist das die Möglichkeit, jetzt alles für die Kultur beispielsweise, aber auch für den Sport freizugeben und nichts dergleichen ist geschehen? Es gab nachher so ein paar Nachuntersuchungen, weil sich mal einer krank gemeldet hat, der dann befragt wurde und hat gesagt, ja, ich war bei so einem Spiel. Und dann haben die Schotten gesagt, also jetzt haben wir über 2000, die sich jetzt da infiziert haben beispielsweise. Und ich finde, es ist wieder eine große Chance vertan worden, hier ein bisschen neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Auf jeden Fall. Also
ja.
Das war auch einfach alles super schlecht organisiert. Und die FA, die guckt ja jetzt auch, was dann da tatsächlich schiefgegangen ist mit denen, die da die Barrikaden gestürmt haben. Und das kann ja jetzt wirklich sein, Großbritannien und Irland bewerben sich ja zusammen für die WM, glaube ich, ne, 2030. Und es stand jetzt überall, dass es eben sein kann, dass die deswegen nicht hierher kommt, weil sie ja ganz klar irgendwie nicht gut ausgerüstet waren.
Ja, ich hatte dann auch abends noch mit einen Kollegen von Sky News gesprochen, den hatte ich getroffen und der war dort im Stadion und die haben komplett, als die über die Barrikaden und dann auch aufs Spielfeld gekommen sind, sofort die Sky News Area und Sky Sports, die haben das alles evakuiert und gesagt, wir geben das jetzt auf, weil das war einfach nicht mehr abgesichert. Also ich kann schon verstehen, dass aufgrund dieses Vorfalls dann gesagt wird, hier gibt es kein gutes Sicherheitskonzept, wir lassen das mal mit der...
Boris Johnson wird schon richten. Also er hat die Olympischen Spiele nach London geholt. Weil das muss man ihm wirklich lassen. Er ist ein sehr durchsetzungsstarker Mensch. Das hätte sonst kein anderer geschafft. Und der Hamburger Bürgermeister beispielsweise hatte es ja auch nicht hinbekommen. Aber Boris Johnson hat es hingekriegt. Und jetzt auch schon wieder, dass die Engländer von 7 Spielen 6 im eigenen Stadion machen dürfen. Es war ja eigentlich, war es ja schon eine EM in England, zumindest für den Gastgeber des Finales. Insofern hat er da, ich weiß nicht, wie er das hinbekommt. Ich finde so viele Dinge auch wirklich mehr als fragwürdig, aber er kriegt es irgendwie hin.
Ja. Ja, leider, ich meine, ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass entweder Corona dafür sorgt, dass er eben nicht mehr neu gewählt wird oder irgendwas anderes, aber irgendwie schlängelt er sich immer wieder da durch.
Das wird nicht kontraproduktiv gewesen sein, das Abschneiden der englischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, auch deswegen hat er auch massiv dafür gesorgt, dass viele Zuschauer da hingehen dürfen und dass da richtig Alarm ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Engländer so weit gekommen wären, wenn sie nicht den Rückhalt gehabt hätten, weil es war jetzt nicht die Übermannschaft dieses Turniers.
Nee, stimmt.
Das war ja ein super spannendes Spiel. Hättest du gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist?
Mein Tipp war von Anfang an ein Sieg der Italiener, weil sie für meine Begriffe auch deutlich abgeklärter und souveräner während des ganzen Turniers gewesen sind und erstmals seit langer Zeit sind es nicht nur Italiener, die Catenaccio beherrschen, also hinten vernünftig dicht zu machen, sondern die auch in der Vorwärtsbewegung noch einiges zu bieten hatten. Also ich hatte eigentlich überhaupt nicht daran gedacht, dass die Engländer so lange durchhalten würden in dem Spiel.
Ja, also ich habe auch vorher noch gedacht, okay, wenn sie am Anfang schnell ein Tor schießen, dann könnte es irgendwie gehen, wenn sie sich danach einfach hinten reinstellen. Aber also das Tor, was dann reingegangen ist von den Italienern, das weiß ich auch nicht, wie er das hätte halten sollen, oder?
Naja, der Druck wurde ja immer größer. Also ich glaube, wenn das nicht gefallen wäre, hätten die nochmal mehr auf eine Karte gesetzt, was gefährlich ist. Aber also machen wir uns nichts vor. Ich denke, fußballerisch gibt es gar kein Vertun. Hat die bessere Mannschaft am Ende sich durchgesetzt?
Leider. ich weiß noch, es gibt ja von mir dieses Foto 1996 bei der EM hier in London, da waren wir ja alle zusammen hier und da gibt es ein Foto von mir, da stehe ich vor ganz vielen Fußballfans, die sind im Rücken und ich wusste nicht, dass die da stehen, aber Mama hat mich irgendwie fotografiert.
Hast du sie wieder getroffen?
Wahrscheinlich. Ich habe sie alle wieder getroffen gestern. Aber da warst du ja hier und da hat ja Gareth Southgate den entscheidenden Elfmeter verschossen gegen Deutschland. Mhm. Meinst du, dass er deswegen das nochmal mehr wollte und nochmal sein Team anders gepusht hat?
Ja, also ich glaube sowieso, dass der so eine kleine Deutschland-Neurose hat, ne? Also gerade seine Interviews nach dem Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft bei dieser EM, wo er dann also auch wieder so einen Nazi-Vergleich mit rausgeholt hat und dass das im Hinterkopf eine Rolle gespielt hätte, für ihn sowieso, aber auch für seine Spieler. Und dann glaube ich noch so dieses Erlebnis, ich meine, das wird ja nie wieder los.
Ja.
Damit muss man aber auch dann leben können. Das müssen auch die jetzt verschossen haben. Wobei die drei jungen Spieler einen Vorteil, glaube ich, haben, ist, dass sie eigentlich nicht hätten schießen dürfen aus Sicht, sagen wir mal, eines Trainers, der das mit Verantwortung versehen will, weil er setzt ja die wahnsinnig unter Druck. Aber wenn ich dann die Reaktion beispielsweise gelesen habe und gehört habe, also dass sie die schon schwerst rassistisch beleidigt haben, dass die ganz schlimme Kommentare aushalten müssen, dann ist auch dieses, wie bei Southgate 96, wird auch dieses bei den drei jungen Menschen schon einiges hinterlassen. Man kann ihnen wirklich nur wünschen, dass sie vielleicht daraus sogar eine Stärke machen, weil sie in Zukunft dadurch noch ein bisschen abgeklärter und mutiger sind und nicht den Mut jetzt verlieren.
Ja, es ist auch, also Marcus Rashford zum Beispiel, der wird ja hier eigentlich, wurde der wahnsinnig gefeiert, weil der hat sich ja so eingesetzt gegen Kinderarmut, gerade im Norden von England. Und das finde ich so krass, wie diese Stimmung so umschwenken kann durch ein Fußballspiel.
Ja. Die Engländer hatten ja ihre ganze Hoffnung in dieses neue und junge Team gepackt. Und wir haben Kaya natürlich auch mal gefragt, was ist denn anders an diesem Team als an den ganzen anderen englischen Teams? Und der hat uns da eine ganz interessante Antwort eigentlich gegeben.
This generation are a lot more open and they're a lot more interactive. And I think social media has played a big part in that as well. I think a lot of players have...
Diese Generation ist einfach sehr viel offener und interaktiver. Und viele Spieler sind daher auch auf Social Media präsent und können da mit den Fans interagieren und sich etwas offener zeigen. Das gab's so bisher nicht. Und sie nutzen diese Plattform natürlich auch dafür, sich für Dinge einzusetzen. Raheem Sterling zum Beispiel macht auf Rassismus im Fußball aufmerksam. Marcus Rashford sorgt dafür, dass alle Kinder in der Schule ein Mittagessen bekommen. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten Menschen Probleme mit der englischen Mannschaft. Aber jetzt stehen mehr Menschen hinter diesem Team, weil natürlich auch positiv darüber berichtet wurde und die Fans das dann mitbekommen.
Open and interactive with the press, which I think has led to a lot more positive coverage. And of course, in turn, then people tend to be a lot more positive about them.
Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die Spieler eben außerhalb vom Fußball eben auch aktiv sind, dass sie auf Social Media den direkten Kontakt haben und eben auch relativ freundlich mit der Presse umgehen. Und da hat man mehr Kontakt und dann natürlich identifiziert man sich mit jemandem mehr, über den man mehr weiß. Mhm. Und zum Beispiel auch ein Marcus Rashford hat so viel Gutes getan für die Bevölkerung und den NHS. Und er ist einfach schon deshalb außerhalb von Fußball so ein Held.
Auch jetzt, sag mal, unabhängig vom Fußball sind ja Leute auf einmal die Superstars, nicht nur im Sport, sondern auch in der Politik beispielsweise. Und 5 Tage später sind sie der Fußabtreter. Also die Extreme, die schlagen doch um sich. Ich finde diese Entwicklung ganz bedauerlich und mittlerweile sogar fast, muss ich sagen, ein bisschen gefährlich, weil man ja nicht immer weiß, wie man da so animiert zu irgendwelchen Dingen und Taten. Und ich meine, in Brasilien beispielsweise hat schon des Öfteren mal ein Nationalspieler erwischt oder der musste Morddrohungen über sich ergehen lassen oder ja, ist sogar um die Ecke gebracht worden. Also ich würde mir wünschen, dass da mal wieder ein bisschen mehr Beruhigung einkehrt.
Ja, auf jeden Fall. Wie war das mit der Stimmung? War das genauso 1996, wie es jetzt hier war? Also sind die da genauso ausgerastet?
Ja, also ausgerastet schon, aber es war nicht so haltlos zum Teil. Also die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen, die gehen dann schon ein bisschen weiter. Und natürlich gibt es immer Leute, die dann irgendwie zu viel getrunken haben und die grölend durch die Straßen laufen. Aber da lobe ich mir die Schotten beispielsweise und auch die Iren. Wales ist ähnlich. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber gerade so diese Peripherie-Briten, hätte ich beinahe mal gesagt, so die Peripherie-Engländer. Das ist unfassbar. Die trinken auch, bis sie nicht mehr stehen können. Die singen ohne Ende. Und zwar wirklich richtig gut, muss ich auch sagen. Und die machen meistens in erster Linie Spaß. Also es ist selten, dass es dort in Randale ausartet. Und das ist für mich immer so, da denke ich immer an Fair Play, das ist eine Tugend. Ich finde eine Riesentugend. Und das war in England 1996 auch noch ein bisschen mehr, hatte ich zumindest das Gefühl, verbreitet. Ich weiß noch, wie auch eine unfassbare Geschichte. Ich fahre in diesem Taxi zum Stadion und war schon viel zu spät dran. Alles war voll und overcrowded und da standen Menschenmassen, man kann es sich nicht vorstellen. Und alle hatten schon Pint in der Hand und auch schon mehr davon getrunken. Und das waren aber ganz natürlich in erster Linie, in der Majorität waren das Engländer, aber zum Teil eben auch deutsche Fans. Und die standen da miteinander und prosteten sich zu und eine tolle Atmosphäre. Und ich schaue aus dem Fenster in diesem Taxi sitzend, während der noch fuhr, musste aber langsam schon fahren, weil so viele Menschen da waren. Und gucke in zwei Augenpaare und denke, die kenne ich doch. Und diese beiden Augenpaare gucken mich auch an. Und das war einer meiner besten Freunde. Den kennst du auch, Raimund Madsen, der zu dem Spiel extra hingefahren ist. Und wir in dieser Masse von Menschen, das waren 10.000 bestimmt, treffen sich diese Augenpaare in dem einen Augenblick. Und auch das war nur möglich, weil es da wirklich, das war so gesittet, das war wie früher Cup-Final, englisches Cup-Final, ist die Hohenpriesterschule des Fußballs. Früher, wer da eine rote Karte gesehen hat in dem Spiel, der war erst einmal für Monate, wenn nicht gar Jahre geächtet. Das war Fair Play hoch 10. Die Fans gingen zusammen ins Stadion und zusammen weg und es gab nicht eine einzige Schlägerei. Auch das hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte geändert.
Ja, Christina und ich waren natürlich gestern auch drehtechnisch eingebunden. Ich habe geschaltet und Christina hatte die glorreiche Aufgabe, beim Trafalgar Square bei der Fanmeile sogar während des Spiels und nach dem Spiel zu drehen. Und das war richtig krass da, oder?
Ja, mein Kameramann und ich, wir haben uns heute Morgen auch nochmal drüber unterhalten. Und es war, als hätten wir in einem Kriegsgebiet gedreht. Es ist wirklich unangenehme Situation. Wir waren immer natürlich on high alert, also immer aufmerksam. Es waren Menschenmassen, die komplett unkontrollierbar sich dort zusammengefunden hatten. Und weil ja auf die Fanmeile nicht so viele Menschen durften, das wurde ja alles reguliert, haben die sich dort einfach eingefunden und versammelt und sind auf die Gebäude draufgeklettert. Die sind ja also auf das Grundstück der National Gallery, also dieses großen Museums am Trafalgar Square, eingebrochen und dann auf die National Gallery geklettert. Die saßen teilweise auf Ampeln obendrauf, um irgendwie noch einen Blick zu erhaschen auf die Leinwände. Aber die haben das natürlich, die UEFA hat das komplett abgesperrt gehabt, die Fanmeile. Mhm. Das heißt, wenn man nach den Reaktionen der Fans gegangen wäre, wäre das irgendwie 4-0 für England ausgegangen, aber die hatten super keine Ahnung. Wir hatten kein Internet, gar nichts. Ich meine, du musstest mir gestern texten, was passiert,
ja,
weil das gerade noch so durchgegangen ist. Und das Problem war aber einfach auch, dass englische Fußballfans halt im Allgemeinen schon immer unglaublich betrunken sind, sehr aggressiv werden. Und weil das dann so, ich glaube, das war einfach noch verstärkt dadurch, dass sie noch nie in der Lebzeit in einem Finale waren für die meisten dieser Fans. Es waren relativ junge Leute. Und das wurde dadurch verstärkt und dann sind die einfach crazy geworden. Mhm. Also man konnte das denen auch ansehen, wenn man den Menschen in die Augen geguckt hat. Die haben sich da Schlägereien gemacht und die haben den Gegenüber gar nicht angeguckt. Die haben einfach wild drauf losgehauen. Die haben Autos, die da reinfahren wollten, wieso auch immer, die Türen aufgemacht, Kofferraum aufgemacht, die sind draufgesprungen auf die Motorhaube, die haben die Autos geschüttelt. Dann hatten ein paar Leute Feuerwerk dabei und Böller. Die haben das dann immer losgelassen in der Menschenmasse, was dann eine Massenhysterie ausgelöst hat. Das heißt, dann sind irgendwann hunderte Menschen auf uns zugerannt in Panik und die Frauen natürlich auch geschrien und alles. Und wir haben uns halt hinter den Bäumen versteckt und so. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich meinen Security-Mann dabei hatte und meinen erfahrenen Kameramann. Wir vertrauen uns allen ganz gut und wir sind ganz gut mit Kommunikation. Und uns, wir waren sicher, wir hatten auch die Ausrüstung dabei, Helme und alles. Also da, wir sind auch nicht mitten rein, muss ich dazu sagen.
Ja,
wir haben Kollegen gesehen. Ja, wir haben Kollegen gesehen und das finde ich komplett unverantwortlich. Die waren ohne Security dort und die haben Lives aus der Menschenmenge gemacht.
Oh Gott.
Und der Mann, er hat mir auch leid getan. Der Reporter, der konnte gar nichts machen. Die haben ihn mit Bier vollgeschüttet, die haben ihm das Mikro abgenommen, die haben die Kamera mitgenommen, die mussten den dann nachrennen, mussten das Equipment wieder zurückholen. Oh
Gott. Also mir war das schon echt fast ein bisschen viel, also es war ja noch irgendwie witzig, als wir da waren, gegen 15 Uhr ja beim Trafalgar Square und ich hatte ja echt naiverweise gedacht so, ach, da ist noch nichts los, so, es geht ja erst viel später los und so, aber die waren ja schon seit, ich weiß nicht, 10 Uhr morgens alle dabei quasi. Und da sind die ja schon echt so auf uns eingesprungen und du kannst ja nichts machen, du bist da in dieser Menge und du kannst dich dagegen einfach nicht wehren. Und genauso war es auch vom Wembley-Stadion. Da gab es halt diese Presseecke zum Glück, also die war halt so ein bisschen abgeschirmt, aber dann hat die Live-View nicht funktioniert, weil natürlich so viele Menschen da waren, es war so wahnsinnig voll, so ich das da auch jetzt die letzten Wochen überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, also da waren einfach nochmal viel mehr Menschen als sonst auch. Und dann hat natürlich das Signal nicht funktioniert und dann sind wir ein bisschen weiter die Straße hochgegangen, da war so ein Pub an der Ecke. Und dachte ich, okay, da haben wir auch noch ein paar im Hintergrund und da stand auch viel Polizei und da haben wir uns dann halt ein bisschen sicherer gefühlt. Aber selbst da gab es auch schon eine Schlägerei, das war auch irgendwann gegen 17 Uhr oder so. Also schon da ist es quasi eskaliert. Und wenn Menschen so sauer betrunken sind, weißt du, wenn die so richtig so wütend werden, wenn sie einfach viel zu viel getrunken haben. Und das war so eklig, da war ein Typ, der hat sich neben mich gestellt, hat so von oben nach unten richtig langsam seine Hand abgeleckt und dann halt so mit der flachen Hand auf die Kamera. Und das auch noch in Corona-Zeiten. Also ich habe mich echt ziemlich unwohl gefühlt da.
Das ist ja das Verrückte, das ist diese... Als würde es um Leben und Tod gehen für die einzelnen Personen. Ja. So hat sich das angefühlt, diese Aggressivität, die dann rüberkommt. Es gab ja auch Straßenschlachten 3 Stunden vor Anpfiff. Die haben den kompletten Leicester Square zerlegt. Aber das ist ein Fußballspiel, weißt du?
Ja.
Und ihr könnt dann auch bei uns auf Instagram mal schauen. Ich habe so ein paar Videos und Fotos auch gemacht, vor allem auch vom Piccadilly Circus. Das sah aus, als wäre das in einem Kriegsgebiet. Mhm. Und dieser Müll, der zurückgeblieben ist, und das waren nicht nur Dosen und Getränke und Plastikmüll und alles, sondern es waren ja auch Fahrräder, die komplett diese Boris Bikes, diese öffentlichen Transportfahrräder, die man sich mieten kann, die wurden komplett zertreten. Ich habe auch ein Foto gemacht, das waren 3 Fahrräder auf einen Haufen, aber die waren so flach zertreten, es war einfach, wir sind da durchgelaufen und es war überall Pisse und Bier und dieser Müll und du musstest da drüber steigen, also.
Ja, das war heute Morgen auch noch so, also ich war ja eigentlich jetzt nach jedem England-Spiel immer morgens beim Wembley Stadion, um von da zu schalten und es sah noch nie so schlimm aus wie heute, also es war alles voll mit Dosen und Müll und Erbrochenem und also das war absolut abartig.
Ich weiß auch nicht, wir hatten uns eigentlich erhofft, dass sie gewinnen. Und dass es regnet. Es hat geregnet, aber sie haben verloren. Also man muss dazu sagen, wenn es regnet, gehen Menschen eigentlich nach Hause. Also es ist nicht mehr so, dass so eine Gefahr, die dann hochkocht. Aber wir sind auch dann relativ schnell weggegangen. Also ich glaube, die ganz schlimmen Sachen, es wurden ja 19 Polizisten verletzt. Es sind irgendwie an die 50 Leute verhaftet worden. Ich glaube, man muss da schon ordentlich mal eine Untersuchung abhalten, jetzt auch damit, dass Leute einfach dass Fans in Anführungszeichen in Wembley einfach eingebrochen sind. Die Leute haben, mit Absicht sind sie dorthin gegangen, aber nicht mit der Absicht, das Spiel zu sehen, weil die wussten, dass sie es nicht sehen können. Die hatten keine Tickets. Ich bin mit der Absicht dahin gegangen, zu trinken, zu eskalieren. Und das hast du auch gehört. Ich quote jetzt hier mal, was wir oft gehört haben. Das ist so ein Gesang, in Anführungszeichen auch. Der geht so, let's go fucking mental, let's go fucking mental. Was praktisch heißt, lass es einfach eskalieren.
Lass uns durchdrehen, ja.
Ja, lass uns durchdrehen, lass die ganze Situation eskalieren. Und das war die Stimmung der Leute, die es nicht geschafft hatten, ein Ticket für das Public Viewing zu bekommen. Und das waren einige Tausende. Ich verstehe nicht, was das ist an den englischen Fußballfans. Ich habe auch auf dem Nachhauseweg im Radio so ein Talk-Radio, also man ruft an und sagt seine Meinung. Und das Thema dieser Stunde, in der ich nach Hause gefahren bin, um 1 Uhr nachts, das Thema war, wieso sind die englischen Fußballfans oder Fußballfans im Allgemeinen die schlimmsten Fans?
Ja, gut, also Bier über alles, das machen alle Fans dieser Welt, habe ich zumindest festgestellt. Ich habe schon einige Kleidungsstücke in die Reinigung geben müssen nach Veranstaltungen, wo wir nur in Tribünennähe gestanden haben. Ist ja auch kurios, also dass manche Nationen haben überhaupt gar nicht so große Speerwerfer oder Diskuswerfer, aber Bierwerfer haben sie alle und die kommen auch sehr weit. Also das ist schon außergewöhnlich. Ich glaube, das ist nicht so ganz überraschend, dieses völlige, die völlig losgelöst und die Kontrolle zu verlieren. Auch das findet man überall, aber das ist natürlich schon in England, glaube ich, eher mal der Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht trinkt man hier regelmäßiger zu viel Alkohol. Ich weiß es auch nicht. Und da muss man sich schnell beeilen, weil irgendwann die Pubs schließen, aber das ist ja auch eigentlich vorbei. Aber es ist schon immer eine besondere Qualität gewesen. Also früher gab es ja die Hooligans, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Und danach, muss ich sagen, hat der englische Fußball und damit auch die Fans an der Seite, hat eine tolle Entwicklung genommen. Und jetzt ist es dann manchmal doch wieder arg extrem. Also ich glaube, das sind Wellenbewegungen und man muss auch zusehen, dass man da so überzeugend einschreitet, dass dann auch der Letzte weiß, dass das einfach nicht dahin gehört.
Ja, ja, wenn wir schon bei komischen Dingen sind, die man beim Fußball macht, dann kannst du doch jetzt einmal die Frage klären, die ich mir schon so lange stelle. Warum, wenn man ein Tor geschossen hat, muss man sein Trikot ausziehen? Ich habe das Gefühl, das ist so, dass ich glaube, Frauen würde es jetzt nicht unbedingt einfallen, dass wenn sie sich freuen, sie sagen, ja, ich muss mir sofort alle Kleider vom Leib reißen. aber irgendwie bei Männern sowohl die Fans als auch die Spieler, was ist da los?
Ja, also ich glaube, also erstmal erkläre ich mir das so, dass es natürlich Hitze ist, ja, die freigelassen werden muss. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben natürlich, also das machen ja nur die wirklich guten Körperbau haben. Wobei ich habe letztens...
Leider nein. Das
war das sogar Engländer oder sowas? Da habe ich gedacht, also auf dem Niveau könnte man dann schon tatsächlich die Bauchmuskelreihen zählen. So. Und das konnte man da nicht so richtig. Aber wenn beispielsweise ein Robert Lewandowski das macht, dann kann ich nur sagen, oder auch Ronaldo beispielsweise, das sind, glaube ich, von der Körperstatur echte Vorbilder. Also vielleicht ist es dann auch ein bisschen das. Dann muss man natürlich heute sagen... Ich glaube, es gibt nicht mehr sehr viele Fußballer, die keine Tattoos haben und vielleicht haben sie auch einen Vertrag. Also vielleicht müssen sie das auch zeigen. Ich warte ja immer noch auf den Ersten, der da drauf dann stehen hat, irgendwie eine Zigarettenmarke oder Persil oder irgend sowas, also Werbung für irgendetwas macht und zeigt dann darauf. Also,
just do it.
Ich kann es mir nicht erklären, weil es geht ja auch so viel Zeit verloren. Man könnte ja in der Zwischenzeit schon wieder 10 Kameraden umarmen. Ja.
Also hier hat man jetzt auch, wenn man so ein bisschen mit Leuten noch nicht so unbedingt gestern, aber heute gesprochen hat, nachdem das so ein bisschen verarbeitet ist, der Verlust gestern, hat man mit denen gesprochen und viele sind jetzt wieder ganz positiv. Diese ganze It's Coming Home Mentalität fängt jetzt schon langsam wieder an und so. Ach, nächstes Jahr, dann machen wir es nächstes Jahr. Glaubst du, das Team ist gut genug, das nächstes Jahr zu schaffen? Oder wie denkst du, dass die WM ablaufen wird? Allgemein auch für Deutschland vielleicht?
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht. Also ich würde sagen, auch in der Form dieser EM nahezu chancenlos. Ich habe auch gestern, so sehr ich es den Engländern gewünscht hätte, vor heimischer Kulisse, aber ich habe dann irgendwann gedacht, also eine Mannschaft, die nicht mal ein Drittel des Spiels den Ball hat, also das wäre doch fürchterlich, wenn die Meister werden würde, weil das ist nun mal irgendwie Sinn des Spiels, nicht nur die Tore zu schießen, sondern auch der Weg dahin, also mit dem Ball und irgendwie diesen Ball auch mit dem was anfangen zu können. Und da waren die Italiener ja weitaus überlegen. Also bis dahin müsste eigentlich viel passieren. Sie haben von den Voraussetzungen her tolle Talente und gute Spieler und die Möglichkeit, da was daraus zu machen. Aber allein der Anspruch, dieses Spiel zu bestimmen, der müsste ja erstmal wieder ganz neu gestellt werden. Also die sind natürlich jetzt gehypt worden, weil sie so weit gekommen sind. Mein Spiel war es nicht, wobei ich sagen muss, es gab wenig Mannschaften, auch die Deutsche bei weitem nicht bei dieser EM. Es gab wenige Mannschaften, die wirklich einen Fußball gespielt haben, wo man gedacht hat, ja, das ist bestimmend, das ist Qualität dahinter, die auch andere unter Druck setzen kann, die das im Griff haben, die auch so hoch ausgebildete Spieler haben. Deswegen bin bis zum Schluss, kann ich nicht verstehen, dass die Spanier es nicht dann irgendwie gewuppt haben, weil es war nicht die beste Europameisterschaft. Und um auf den Ursprung zurückzukommen, also in einem Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass die Engländer diesen nächsten Schritt so schnell machen und Weltmeister werden.
Ich glaube es ja auch nicht. Aber die wichtigste Frage überhaupt, spinnen die Briten?
Also ich glaube nicht mehr und nicht weniger als wir. Das wäre schon sehr erfrischend für mich.
Also ich muss sagen, ich finde, sie spinnen schon ein kleines bisschen mehr, weil klar, Fußballfans sind, glaube ich, immer eine ganz besondere Sorte, aber die englischen Fußballfans, die ich jetzt erlebt habe, das ist wirklich was, das habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Also das war einfach wirklich verrückt. Also darüber haben wir ja auch wirklich lange gesprochen, aber ich bin so hin und her gerissen, weil die Fans, die gute Fans sind, also in Anführungsstrichen, also die eben nicht total mental sind. Den gönne ich das so und für die möchte ich unbedingt, dass es nach Hause kommt und dass sie das schaffen und die sind so voller Hoffnung und voller Freude über diesen Sport und das finde ich richtig schön, diese Leidenschaft. Aber diese andere Seite, da die spinnen einfach, also spinnen ist schon gar nicht mehr das richtige Wort.
Ich muss auch dazu sagen, es geht einfach gar nicht. Also wir hatten ja ein paar Wochen zuvor den G7-Gipfel gemacht und ich habe mich bei den Protesten bei dem G7-Gipfel sicherer gefühlt als bei einer Fußballfeier. Es ist einfach ekelhaft. Ich war zu Hause und ich habe mich ekelhaft gefühlt. Mhm. Jetzt auch mit dem rassistischen Missbrauch jetzt am Ende von den Spielern. Mhm. Dass es einfach ekelhaft ist, dass es nicht sein kann, dass man jemanden erst nur so hoch lobt, wenn man gewinnt, aber dann sobald man verliert, wird man so eklig. Also ja, du hast immer so ein paar Idioten, so ein paar in Anführungszeichen Hooligans, auch wenn die nicht mehr so organisiert sind. Aber du hast dann die breite Masse, die auch von so ein paar Tabloids sehr, sehr stark unterstützt wird, die dann diesen Rassismus einfach weiterverbreitet und das salonfähig macht. Man hat ja das gesehen, es fing ja an mit, die englische Mannschaft hat sich ja immer hingekniet in Unterstützung für die Black Lives Matter Bewegung und dadurch wurde ganz, ganz viel gebuht von Fans, von den eigenen Fans. Ja. Und keiner der Politiker hat gesagt, hört mal auf zu buhen. Die haben gemeint, ja, ihr könnt weiter buhen, das ist Ausdruck eurer Meinung. Und jetzt sagen sie, ach nee, Rassismus geht gar nicht. Also diese Zweischneidigkeit, weißt du?
Ja, ich meine, Priti Patel war ja da wirklich ganz vorne mit dabei, ne? Also die Innenministerin, die ja direkt auf diese Buhrufe beim Hinknien dann angesprochen wurde und dann gesagt hat, nee, also sie wird das jetzt nicht verurteilen, wenn die das machen wollen, dann sollen die das auch machen. Das ist ja deren Problem sozusagen. Und jetzt dann natürlich gleich dann, nachdem es diese rassistischen Anfeindungen gab gegen Sancho und gegen Rashford und gegen Saka, die eben diese Elfmeter verschossen haben, da hat sie ja dann gesagt, ja, also sie verurteilt das total und ist da wirklich total stark reingegangen. In dem Moment, wo eben klar war, dass die Bevölkerung oder zumindest ein Großteil der Bevölkerung findet, dass das wirklich überhaupt nicht geht.
Auch Boris Johnson übrigens genauso. Er ist dann nicht besser. Und dann auf der anderen Seite sind die Tabloids, die das immer wieder so weiterverbreiten. Mit den Tabloids, das war bei Raheem Sterling ganz schlimm. Vor der EM war der Fokus hauptsächlich darauf, oh, er hat so viele Tattoos, oh, er hat seiner Mutter ein Haus gekauft, oh Gott, wie verschwenderisch geht er mit seinem Geld bitte um. Er kommt aus so einer ganz schlimmen Gegend, wollen wir so jemanden, der England repräsentiert.
Mhm.
Und dann, als er die Tore geschossen hat, war er der Held plötzlich.
Ja.
Jetzt ist er wieder mit dran schuld, dass England hier verloren hat. Es ist tragisch und es ist eigentlich schade, weil Fußball, finde ich, sollte Freude verbreiten, sollte Menschen zusammenbringen.
Ja.
Und auch wenn man verliert, ich habe heute mit Menschen gesprochen in den Straßen und eine Person hat das richtig gut ausgedrückt, man sollte zusammen gewinnen und man sollte zusammen verlieren. Und niemand einzeln rauspicken und denen dann das Leben schwer machen.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ende für diese Folge.
Wenn ihr mehr Bilder zum Beispiel sehen wollt von den in Anführungszeichen Feierlichkeiten, schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei unter English Breakfast, der Podcast.
Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.